Wie schade, dass da jetzt so eine schöne Idee, wie das Haus tauschen, da jetzt in so eine Zone quasi reinkommt, in so eine kommerzielle Zone, wo eine Abgrenzung total schwer wird, weil natürlich dann in anderen Formen da die Gier einfach das Hirn gefressen hat, um es mal so zu sagen.
Hallo, ich bin Nina.
Hallo, ich bin Kati und wir sind beide Haustauscher.
Wir möchten euch auf die spannende Reise mitnehmen, euer Zuhause zu tauschen und euch davon berichten, was wir dabei so erleben.
Weil wir beide und unsere Familien finden, dass das eine mega geniale Form ist, seinen Urlaub zu verbringen. Und wir wollen euch einfach Lust darauf machen, das selber mal auszuprobieren.
Lust, aber auch Mut machen, einfach dem Ganzen mal eine Chance zu geben.
Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge, bei der wir uns, ja, ich würde jetzt sagen, einem etwas ernsteren Thema widmen wollen, was ja uns zwangsläufig begegnet, wenn wir über das Thema Reisen und Tourismus sprechen. Und ich spreche von im Speziellen einer Reportage, die ich gesehen habe in Vorbereitung auf unsere letzte Reise, die uns nach Lissabon geführt hat. Und diese Reportage hieß Der Ausverkauf der Städte. Es war eine Reportage über Lissabon. Und ich fand das ein echt bewegendes Thema, bei dem ich gleich der Nina geschrieben habe und gesagt habe, Nina, das betrifft doch irgendwie auch das Thema Haustausch und das tatsächlich gar nicht so wenig. Lass uns doch darüber mal im Podcast sprechen, denn mir waren da einige Dinge so in der Form gar nicht bewusst. Bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv, das gebe ich gern zu, aber ich finde, das darf durchaus auch mal diskutiert werden, weil es auch ja unseren oder Auswirkungen auf unseren Besuch in Lissabon gehabt hat, so wie ich und wir als Familie die Stadt auch wahrgenommen haben. Aber jetzt sage ich erstmal, hallo, liebe Nina.
Hallo, liebe Kati. Das war jetzt wirklich ein langes Vorwort, um das Ganze mal ein bisschen zu erklären, worum es hier heute gehen soll. Und ich denke, das trifft auf viele Städte dieser Welt zu. Ausverkauf der Städte trifft auch genauso auf Berlin, wo mit der Erfindung einer sehr großen Buchungsplattform wirklich auch viele Menschen eine Geschäftsmöglichkeit gewittert haben, zu Zeiten, als gerade in Berlin auch viele Wohnungen leer standen und Vermieter Probleme hatten, die an den Mann und an die Frau zu kriegen, war das auch vielleicht nicht die schlechteste Lösung. Mittlerweile sieht es anders aus und die ihren Trolley hinter sich her klappernden Touristen, die am Wochenende einfallen und montags morgens die Stadt wieder Richtung Flughafen verlassen, sind nicht unbedingt immer gern gesehene Gäste und das aus einem wirklichen validen Grund.
Ja, vielleicht wollen wir das erstmal kurz erklären, was es eigentlich ja tatsächlich heißt, der Ausverkauf der Städte. Ne? Also das war auch Thema dieser Reportage. Wie gesagt, die hatte sich konkret, vielleicht findet das er auch noch in der Mediathek, in der ARD, ZDF-Mediathek. Diese Reportage hatte sich jetzt im speziellen Lissabon gewidmet, aber du sagtest schon gerade, das trifft ja nicht nur diese Stadt, sondern es trifft ja auch ja, viele andere Städte, die da durchaus ihren touristischen Reiz haben. Was heißt der Ausverkauf der Städte? Es werden quasi die Wohnungen aufgekauft und für touristische Zwecke genutzt und stehen damit aber der einheimischen Bevölkerung, die eben nicht Tourist in der eigenen Stadt ist, nicht mehr zur Verfügung. Und das hat gerade in Lissabon, diese Reportage fand ich wirklich sehr bewegend, weil es dort natürlich auch Menschen trifft, ja, die da keine soziale Auffangmöglichkeit haben, ja, vor allen Dingen ältere Menschen, die in diesen Vierteln groß geworden sind, die jetzt plötzlich total hip sind, die jetzt plötzlich Kneipenviertel sind, wo es halt ja attraktiv ist, dort Wohnungen zu vermieten und ja die alten Mieter quasi in irgendeiner Form rauszuekeln, vor die Tür zu setzen. Und da scheint jedes Mittel recht zu sein. Das fand ich wirklich sehr erschreckend, zu welchen Maßnahmen da teilweise gegriffen wird, ja, um die Wohnungen leer zu bekommen und die Menschen dann quasi in ihrer eigenen Stadt, also was heißt in ihrer eigenen Stadt, ja, in ihrer Heimatstadt, ich denke, ihr wisst, wie ich meine, ja, keine Lebensgrundlage mehr haben und sich das schlicht und ergreifend nicht mehr leisten können, in der Stadt, in der sie aufgewachsen sind, weiterzuleben, weil es keinen Wohnraum mehr gibt. Und der wenige Wohnraum, der, genau, und der wenige Wohnraum, der noch übrig ist, nicht mehr bezahlbar ist. Und das ja, ist schon ganz schön erschreckend. Mir ist das schon immer mal so ein bisschen mit ja, begegnet. Ne? Berlin ist ja hier auch für uns bekannt. Ne? Das ist allseits bekannt, dass es unfassbar schwer ist, Wohnraum und bezahlbaren Wohnraum in Berlin zu finden. Das ist tatsächlich ja, gerade mit dieser großen Vermietungsplattform dann natürlich nochmal einen anderen, eine andere Dimension erreicht hat. Das liegt ja quasi auch auf der Hand. Ne?
Also ich finde, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite nutze ich diese Buchungsplattform gerne, wenn wir irgendwo jenseits des Haustauschs unterwegs bin und ich sind und ich finde diese Idee, die eigene Wohnung zu öffnen für Fremde und sich da ein paar Euro zu verdienen, wirklich ganz charmant. Nur bei den paar Euro bleibt es ja dann häufig gar nicht. Also es führt zu so Absurditäten, dass die Leute extrem teuren Wohnraum anmieten müssen, um überhaupt von außen nach Berlin reinkommt, ohne Vitamin B und genügend Leute, die einen kennen, der einen kennt. Und dann dauerhaft mehr oder weniger ein Zimmer untervermieten über diese große Plattform, um überhaupt die eigene Miete finanzieren zu können. Noch dazu ist das Ganze viele Jahre lang an der Steuer vorbei manövriert worden. Das ist immer schwierig, sowas. Und das traf ja dann auch viele Leute. In Hamburg fing das, glaube ich, an, dass da offengelegt werden musste. Da kann ich sowieso immer jeden nur vom abraten. Macht sowas nicht. Und zum anderen gibt es jetzt gerade, wenn wir beim Beispiel Berlin bleiben, mittlerweile Vermietungsnummern, die du beantragen musst. Und es gibt wirklich ganz klare Vorgaben, was überhaupt über diese Plattform vermietet werden darf. Also man hat sich da jetzt von Seiten der Regierung in Berlin Gedanken gemacht, wie kann man das eindämmen, um das Problem der Wohnungsknappheit auch zu verbessern. Das hat mehr oder weniger gut nur funktioniert. Ich denke, in Lissabon wird das nochmal ganz anders ablaufen und da scheint ja wirklich das Recht des Stärkeren zu dominieren. Und was man nicht vergessen darf, die Deutschen sind ein klassisches Mietervolk. Das gibt es ja so in den allerwenigsten Ländern um uns herum. Also in den allermeisten Ländern ist es sehr üblich, dass dir die Wohnung gehört, in der du lebst. Und dann ist natürlich auch für die, die schon immer in einem Viertel zur Miete gelebt haben, weil sie es eben nicht leisten konnte, noch viel schwieriger, eine neue Unterkunft zu finden, wenn da der Vermieter auf einmal den Geldregen auf der Haut spürt und denkt, da mache ich jetzt auch noch ein Apartment, was ich an die Touristen.
Also von Regularien ist laut dieser Reportage, ich habe das jetzt auch nicht weiter recherchiert, ne? Also wer das jetzt da tiefergehend für sich recherchieren möchte, weil es ihn interessiert oder wie auch immer, dann macht das in jedem Fall. Ich weiß auch nicht, wie der aktuelle Rechtsstand ist, aber aktuell ist, glaube ich, Portugal davon Regularien noch ganz weit entfernt. Im Gegenteil, Portugal gilt, und das ist auch meine Wahrnehmung, als absolutes Einwanderungsland vor allem wohl auch für Bürger der Vereinigten Staaten, US-Bürger, haben das ganz, ganz oben auf ihrer Liste. Also es sind unglaublich viele US-Bürger, die nach Lissabon oder nach Portugal einwandern. Und es wird halt noch mit begünstigt durch die, ja, durch die Regelung, dass wenn jemand ein Apartment oder eine Immobilie kauft, und da reden wir jetzt nicht von Millionen, sondern da reden wir von Preisen unter 300.000 Euro oder 300.000 Dollar. Wenn man da eine Immobilie, eine Wohnung zu einem bestimmten Preis erwirbt, erhält man auch einen portugiesischen Pass. Und das ist, finde ich, schon ganz schön heftig. Ja, also das, da ist mir tatsächlich echt die Spucke weggeblieben. Und ich glaube, auch von der von dem Eindruck, den wir jetzt von Lissabon hatten und auch von den Menschen, wie du es vorhin schon sagtest, das ist jetzt nicht unbedingt gern gesehen, ne? Die Touristen, die halt freitagsabends einfallen und montags früh wieder abreisen. So Party-People sind wir gar nicht, aber...
Ja, was bedeutet das auch für die Nachbarn, die da immer leben und jede Woche wird immer der frische Nachschub an, ich sag's jetzt mal überspitzt, gut erholten jungen Menschen, die dann Rambazamba und Halligalli machen, da angespült, da hast du ja auch nie irgendwie mal Ruhephasen, also vielleicht wenn im Winter, ja, wenn es ganz kalt ist, aber solange das Wetter gut ist, geht's dann richtig ab.
Und dann ist natürlich echt die Frage, die ich mir da stellen würde, wenn ich da Einheimische wäre, was ist mit unserer Identität? Wer sind wir ja eigentlich? Also da ist ja irgendwie nichts mehr da, wenn das schon, ich meine, Tourismus ist immer Fluch und Segen, das, ich verstehe das, aber gleichzeitig, wenn ich das sogar für Geld so kaufen kann, dass ich den Pass bekommen und dass ich da quasi als Einheimische bin und also ich fand das schon irgendwie echt krass und man hat es auch gemerkt an den Menschen dort. Also ich fand die ganze Atmosphäre, ich habe die Portugiesen als sehr angespannt erlebt. Als jetzt nicht so, was man jetzt vielleicht auch so von Spanien kennt, ne? So ein Lebensgefühl, so eine Leichtigkeit, so eine Fröhlichkeit, so ein Lebensgenuss habe ich in Portugal nicht gesehen. Die Frage ist aber, die ich mir stelle, was habe ich denn gesehen? Habe ich wirklich
Portugiesen gesehen?
Ja, genau, habe ich wirklich Portugiesen gesehen? Ja, die Menschen haben Portugiesisch gesprochen, sicher, ne? Aber die können ja da selber auch Touristen gewesen sein, ja? Also was habe ich da eigentlich gesehen? Und das ist uns auch begegnet. Gut, ich meine, das war eine ältere Dame. Wir hatten uns auch nicht über diese Plattform, über eine andere Plattform, über eine andere Buchungsplattform, da halt auch ein Apartment gemietet für die Woche, die wir da waren, und nicht direkt in Lissabon, sondern in Cascais, also so aus dem größeren Dunstkreis von Lissabon, ein Vorort. Und da war eine ältere Dame, die dort, wir haben im ersten Obergeschoss unser Apartment gehabt und sie wohnte im Erdgeschoss. Und ich glaube, da kam vielleicht schon ein bisschen Altersverwirrung mit dazu, aber sie öffnete dann früh mal die Tür, als wir das Apartment gerade, was heißt früh, es war gegen 10, 11 oder sowas, wir haben das Apartment gerade verlassen und wollten aufbrechen in unseren Tag. Und sie öffnete die Tür und es kam ein schon englischsprachiger Schwall über mich hernieder, ob wir über ihr wohnen würden und wir würden so einen Lärm machen, wir sollten doch mal an die Nachbarn denken und sie wäre alt, sie bräuchte ihren Schlaf. Und da habe ich gesagt, ich war total erschüttert und habe gesagt, was meinen Sie denn? Ja, die ganze Nacht Party machen und nachts um 2 duschen und das geht nicht. Und die hört überhaupt nicht auf. Die hat sich richtig reingesteigert, hat auch im Nachthemd noch die Tür geöffnet. Und da habe ich gesagt, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Ich habe gesagt, ich glaube, sie meinen uns nicht. Also wir sind eine ganz normale Familie. Wir gehen spätestens um 23 Uhr ist bei uns Ruhe. Wir schlafen doch auch nachts. Also, aber dieser Frust, der sich da über mir entladen hat, und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da in irgendeiner Form schon eine Krankheit auch mit eine Rolle gespielt hat. Aber sei es mal dahingestellt, weil im Grunde geht es ja aber genau darum, was ist denn mit den Menschen, die da leben, wenn dort jedes Wochenende immer, ich meine, wir waren jetzt mal eine ruhige Familie, ja, eine ganz normale Familie, die da ganz normal Urlaub gemacht hat und sich normal und ruhig verhalten hat. Aber wie oft kommt das denn so vor? Wer kommt denn sonst da vielleicht vorbei und spielt da wilde Sau, sage ich mal, und reißt dann wieder ab und dann kommen die Nächsten. Und die Menschen, die da noch wohnen, wie geht's denen dann damit? Na? Und das, ja, fand ich ziemlich bedrückend, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das in der Stadt und überall waren jetzt Touristen, ja, gern, besucht uns, gebt gern hier Geld aus, aber eigentlich mögen wir euch nicht. Und das war irgendwie, ist mir so noch nie in einem Land begegnet und ich fand das ja schon irgendwie ganz schön bedrückend, weil wir so gerne reisen und uns auch gerne ja, in andere Gewohnheiten fallen lassen und in andere Lebensweisen auch mal fallen lassen. Und dann aber zu spüren, dass da eine ganz deutliche Ablehnung eigentlich so dahinter steckt, hinter aufgesetzter Freundlichkeit, das ist kein schönes Gefühl. Ja. Und wir haben uns da viel dazu ausgetauscht, der Andi und ich. Und dabei ist mir eingefallen, um mal den Bogen zum Thema Haustausch auch mitzuschließen, dass wir eine gute Bekannte haben, die lebt in Palma de Mallorca und hat da auch ein Apartment. Und dann haben wir gesagt, Mensch, für dich wäre das doch auch was, Haustausch, das ist doch wunderbar. Du bist so viel, bist so gerne und so viel unterwegs. Und dann hättest du A, ganz andere Möglichkeiten und B, hättest du halt auch jemanden, der auf dein Apartment aufpasst und deine Tiere mitfüttert. Der hat da so ein paar Kanarienvögel oder irgendwie sowas hat sie da. Und da sagt sie, ja, das würde ich ja gerne, aber das traue ich mich nicht. Ich habe Angst, hier gekündigt zu werden. Ich bin noch, bin sehr froh, dass ich diese Wohnung habe und ich werde das nicht riskieren. Das ist strengstens verboten, hier irgendwie unterzuvermieten. Dafür braucht man eine Lizenz. Das ist extremst eingeschränkt und ich werde, auch wenn das keine Vermietung ist, aber die können mir da draußen einen Strick drehen, ich werde das nicht machen. Und das ist, glaube ich,
wobei,
dann,
wenn die jetzt dreimal im Jahr ihren normalen Urlaub absolviert und sagt, die kommen, da kommen Freunde, die meine Tiere sitten. So kenne ich das aus New York, wo wir in Brooklyn gewesen sind, sind wir auch nicht die Haustauscher gewesen, sondern die Freunde, die Meerschweinchen versorgen, weil das da eine ähnliche Problematik ist. Aber ja, es ist halt wie in der Folge mit dem, darf ich tauschen, wenn ich eine Mietwohnung habe? Immer die Frage, wie viel Angst hast du? Wie kannst du dich zur Wehr setzen? Was hast du für finanzielle Ressourcen, wenn es ganz doof für dich ausgeht? Also das ist auch in Deutschland teilweise Thema, dass bekannte Haustauscher sagen, für ihre Mietwohnung steht 0 Punkte. In der Anzeige, dass ganz klar ist, da findet kein Austausch von nur irgendwas statt, sondern es ist ein rein gegenseitiges Ding. Und ja, das ist halt auch schwierig nachzuprüfen. In Amsterdam zum Beispiel und in Schottland gibt es neue Regularien, wo Haustausch mit als wirkliche Vermietung und als kommerzielle Einnahmequelle gewertet worden ist von den
Echt?
Leuten, die das festgelegt haben, ja.
Oh, nur gegen Punkte? Also wurde da unterschieden zwischen Punkten und halt wirklichem Haustausch?
Es wurde zwischen gar nichts unterschieden. Es wurde einfach gesagt, dass Haustausch genauso eine Lizenz braucht wie alles andere. Und da gibt es sehr unterschiedliche Typen. Also da gibt es in den Facebook-Gruppen Briten, die sagen, Besuch darf ich immer empfangen. Das müssen sie mir erstmal nachweisen, dass ich die Leute nicht kenne. andere, die sagen, ach, ich habe aber furchtbar Angst, dass dann nachher die Versicherung Probleme macht. Ich habe mir jetzt die Lizenz besorgt, so schwer war das gar nicht. Und um mal bei der Wahrheit zu bleiben, du kannst ja dieses Punkte- und Tauschsystem genauso benutzen wie die große Plattform. Also da brauchen wir ja, da muss man ja schon bei der Wahrheit auch bleiben, wenn du eine leerstehende Immobilie an einem guten Ort hast, ob du da am Ende Punkte oder Bargeld, am Ende ist es ja wie Bargeld für dich, wenn du es benutzen kannst, um woanders gegen Punkte hinzukommen. Und im Hinblick darauf ist die Einschätzung auch nicht so falsch. In Amsterdam ist es so, dass ich glaube 30 oder 60 Tage, ich will es jetzt nur grob umreißen, du kannst es dir lizenzieren lassen für den Haustausch und darfst dann Besuch empfangen für 30 Tage, sagen wir mal 30 Tagen. Das ist ja ein Zeitfenster, was zu einem europäischen Ganzjahresurlaubsanspruch passt.
Ja.
Wenn du ganz normal Urlaub machen möchtest per Haustausch, ob gegen Punkte, Globen oder 1:1 oder zeitversetzt, da reichen dir ja die 30 Tage. Da brauchst du ja keiner erregen, weil außer du bist Rentner, hast du ja in aller Regel nicht mehr Zeit, um in Urlaub zu fahren. Aber ja, für alle anderen, die das jetzt gerne als stille Reserve ihrer Einnahmequellen genutzt hat, wird da jetzt aufgeräumt. Und das wäre nicht passiert, wenn es die Punkte und Globen und wie die ganzen Zahlsysteme heißen, nicht gegeben hätte. Also unsere erste Haustauschplattform Homelink, über die wir die ersten über 10 Jahre getauscht haben ausschließlich, die haben das nicht. Da gibt es gleichzeitigen Tausch, zeitversetzten Tausch oder Gastfreundschaft. Oder ich suche jemanden, der mein Haus hütet, meine Katze, meinen Hund, meinen Wellensittich versorgt, weil ich gerade weiß, wohin unterwegs bin. Und bei dieser ursprünglichen Idee des Haustauschs, kann ich auch, selbst wenn du Rentner bist und verreist das ganze Jahr über, keine kommerzielle Absicht erkennen, wenn du deine Unterkunft einfach tauschst. Klar musst du aufpassen, wenn du länger als eine gewisse Zeit in einem Land bleibst, wirst du da wieder steuerpflichtig. Das sind ja ganz andere Themen. So lang bleibt ja dann auch ein Rentner vermutlich nicht. Aber das ist ein selbstgemachtes Problem. Ja. Sowohl bei dieser Plattform, von der wir sprechen, wo es eine grundsätzlich coole Idee gab. Ich vermiete mein ungenutztes ehemaliges Kinderzimmer weiter oder auch die ganze Wohnung oder ich habe irgendwo eine Ferienwohnung und kriege die nicht gut vermarktet und kann das jetzt über diese Plattform super easy lösen. Aber es hat halt auch Schattenseiten.
Das ging mir auch die ganze Zeit durch den Kopf, wie schade, dass da jetzt so eine schöne Idee wie das Haustauschen da jetzt in so eine Zone quasi reinkommt, in so eine kommerzielle Zone, wo eine Abgrenzung total schwer wird. Weil natürlich dann in anderen Formen da die Gier einfach das Hirn gefressen hat, um es mal so zu sagen. Ne? Und ich sehe das ja auch auf der Home Exchange Plattform, gerade weil ich jetzt auch vermehrt halt wieder auf der Suche war nach dem nächsten Sommerurlaub, wie viele Inserate da mit drin sind, die sagen, wir vermieten übrigens auch auf, da ist der Link. Und irgendwie, ich dann denke, ja, Moment mal.
Wobei, das darf man immer melden. Wenn man da Polizei spielen will, kann man das melden. Und dann werden die abgestraft. Also, ich hatte auch Nettigkeiten, dass sie dir eine Nachricht schreiben. Alles im Kalender ist offen gegen Punkte. Und dann fragst du an und dann, nee, in der Situation nur über den Link der Vermietungsseite XYZ und nur gegen Bares und nicht gegen Punkte. Aber das ist nicht erlaubt. Also grundsätzlich ist das nicht korrekt.
Gut zu wissen, weil ich finde das irgendwie voll doof. Ich habe nämlich echt den Eindruck, und ich glaube, der trügt mich auch nicht, dass das eine ziemlich billige Vermarktungsmethode ist. Ja, für die eigene Vermietung, gleich welche Plattform auch immer. Aber das ist ja nicht die Idee von Haustausch. Ja,
da geht es ja nicht. Die allermeisten Haustauscher werden extrem beleidigt reagieren auf solche Angebote. Aber findet sich immer einer, der so verzweifelt ist, dass er vielleicht doch noch was bucht. Also.
Ja, sicher. Und sei es halt vielleicht immer Neulinge, die halt erstmal ein Gefühl dafür kriegen müssen. Ne? Und wenn man vielleicht denkt, ich habe jetzt 10 Leute angefragt und keiner will, okay, dann muss ich halt buchen, weil das gefällt mir jetzt ganz gut. Und zack, also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen.
Man kann ja auch viel geschmeidiger anfangen. Das ist die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Wenn du behauptest, ach, das tut mir jetzt aber leid. Gerade für diesen Buchungszeitraum, für diesen Zeitrahmen bin ich mit einer anderen Familie gerade im Gespräch und die wollen jetzt heute Abend sagen, ob sie kommen oder nicht. Aber falls ihr gerne unbedingt in unsere Gegend, in unser Haus, wie auch immer wollt, ich hätte da noch was als Vermietung anzubieten, wenn ihr gar nichts anderes findet, ja? Und dann, woher willst du denn wissen, ob da wirklich gerade jemand in Verhandlungen mit denen gestanden hat? Wenn du sagst, okay, dann miete ich es halt, dann löscht es aus deinem Verfügbarkeitskalender raus und gut ist.
Ja, also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das da auch auf den Tauschplattformen weiterentwickeln wird. Ne? Gerade wenn das dann so mit den Punkten, wie du schon sagtest, wenn man es mal genau nimmt, kannst du die ja 1:1 in Bargeld und dann ist das schon eine schwierige Sache. Hast du da eine Idee davon? Oder du bist ja da auch deutlich informierter als ich. Hast du irgendwie ein Gefühl oder eine Idee oder Wissen, wie sich das weiterentwickeln wird?
Im Hinblick auf was?
Naja, ob das mit den Gästepunkten, ob das Bestand haben wird, ob das dann doch irgendwie, ja, eingeschränkt werden wird vielleicht oder irgendwie, dass sich Dinge da verändern werden auf den Plattformen, gerade wenn es darum geht, das dann plötzlich dann als steuerpflichtig zu betrachten oder wie auch immer, weil halt an sich die ursprüngliche Idee von Haustausch ist schon ganz schön verweicht, seit es oder mit der Einführung dieses Punktesystems.
Also ich finde die Punkte super toll. Ich nutze
ja, ich auch.
Extrem. Ja. Und solange eine Familie ihren Jahresurlaub damit bestreitet und vielleicht zwischendrin mal ein paar Punkte einnimmt, wenn man mal irgendwo im Hotel ist oder Familie besucht, in Gottes Namen. Ich denke, das wird noch eine lange Zeit dauern, bis da die Finanzbehörden auf die Idee kommen, da könnte man einen Geldwertenvorteil draus stricken und das muss ab dem 31. Tag, wo du Punkte bekommst, in irgendeiner Form versteuert werden. Ich denke, da sind wir in Deutschland schon noch weit von weg, aber grundsätzlich glaube ich, dass diese Punktewährung irgendwann kollabiert, weil es werden ja immer weiter, in meinen Augen relativ unkontrolliert, Punkte ins System geschoben. Also es gab jetzt wieder eine Situation, dass die deutschen Haustausch, homeexchange.com Verantwortlichen, von denen ich noch nie vorher was gehört hatte, und ich bin Ambassador bei homeexchange, also gehöre da angeblich zum Inner Circle, da habe ich jetzt in Deutschland noch wenig von mitbekommen. In Frankreich treffen die sich dann auch immer mal und werden da ins Büro eingeladen, aber die schrieben letzte Woche eine E-Mail, Liebe Nina, du gehörst zum ausgewählten Kreise derer, die jetzt dabei helfen dürfen, homeexchange.com bekannter zu machen. Und wenn du dich darauf bewirbst, kannst du von, ich sage jetzt mal, 1. November bis 1. März bei jeder Neumitgliedsempfehlung anstatt 250 Punkte 500 Punkte geschenkt bekommen und die neuen Mitglieder auch. Also das, da braucht man ja auch nicht, haben wir ja nie mit hinterm Berg gehalten. Wenn jemand unseren Empfehlungslink nutzt, hat die Person immer einen Vorteil, weil diese 250 Punkte, die dann geschenkt werden, die gibt es nur, wenn man über einen Empfehlungslink von einem bestehenden Mitglied kommt. Und das heißt, Kathi und ich bekommen jeweils 125 Punkte, weil wir uns das natürlich aufteilen für eine neu geworbene Mitgliedschaft, und die andere Person bekommt die 250 Punkte. Und das ist schon 1:1 zu werten. Also das ist, wenn du dir anguckst, was kostet es zu mieten, würde ich behaupten, dass du einen Vorteil von 250 Euro hast durch diese Punkte. Ja. So, jetzt sind es schon mal diese Zeit lang 500 Punkte. Normalerweise ist es limitiert auf 10 Empfehlungen im Freundeskreis, wären 2500 Punkte. Mhm. Wenn wir es jetzt schaffen, 100 neue Mitglieder zu bringen, ist es in dieser Zeit nicht limitiert. Könnt ihr euch ausrechnen, was uns da für ein Punktesegen ins Haus flattert. Aber es muss ja auch immer Leute geben, die die Punkte nehmen.
Genau.
Und das muss zu dem passen, wo ich hinfahren will. Ja. Ich habe dieses Spiel gerade durchexerziert. Ich weiß nicht, ob ich das nur Kathi erzählt habe oder in einer vergangenen Podcast-Folge. Uns hat im Juni oder Juli ein holländisches Pärchen angeschrieben, die bei uns gerne Weihnachten und Silvester verbringen wollten, mit Eltern und Schwiegereltern. Da habe ich gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Wir haben zwar noch kein Ziel uns für Weihnachten und Silvester ausgesucht, aber wir verreisen da auf jeden Fall. Könnt ihr kommen? Termin passt. Ich mache das fertig, schicke die Bestätigung. Bitte bestätigt, dass ich die Punkte kriege, um dann für uns auf die Suche gehen zu können. Schrieb mir der gute Mann aus Holland zurück, ja, aber ich habe ja nur 500 Punkte. Und gebraucht hätte er für den Zeitraum, den er bei uns bleiben wollen, 3.500 Punkte. Ich hatte in der Zwischenzeit aber schon alle möglichen Leute angeschrieben. Es hatte mir auch schon jemand zugesagt. Der hatte mir bestätigt, gesagt, ja, heute Abend schickt der Holländer mir die Punkte, dann schicke ich dir die Punkte. Ja, habe ich nicht bekommen. Daraufhin habe ich dann diesem Herrn aus Italien geschrieben, es ist mir furchtbar peinlich. Ich habe mich auf die Suche gemacht, weil jemand zu uns kommen wollte. Jetzt haben sie gar nicht genügend Punkte. Also ich muss jetzt mal weitersuchen. Um das Ganze abzukürzen, ich habe dann relativ schnell zwei Familien gefunden. Die eine kommt über Weihnachten, die andere über Silvester. Also ich war jetzt im Punkteüberschuss. Aber ich muss ja dann auch mein eigenes Zuhause verlassen, wenn die kommen. Ich habe keine Ferienwohnung, wo ich dann hin kann. Auf jeden Fall im Moment nicht. So, und dann ging's los. Wir brauchten wieder was, wo der Hund mit kann. Wir brauchten was, wo jedes Familienmitglied einverstanden war. Ja, und dann schreibste 50 Leute an, die in ihrem Kalender diese Zeit gegen Punkte offen haben. Dem einen gefallen wir dann vielleicht als Familie nicht. Dem Nächsten, der hofft vielleicht noch drauf, dass er es gegen Geld vermieten kann. Also es war wirklich ein zäher Prozess. Und letzte Woche Donnerstag habe ich jetzt finalisiert, wieder mit Hilfe einer dieser Facebook-Gruppen. Finde ich eine geniale Sache. Da gibt's nämlich eine Chat-Gruppe, die heißt Christmas and New Year. Und da habe ich immer wieder gefragt. Da haben mir auch immer wieder die gleichen Leute ihre Angebote geschickt, wo es mir jetzt aber nicht unbedingt gefallen hat, um es ganz ehrlich zu sagen. Und dann schrieb auf einmal eine Frau, hallo, wir sind ganz neu, Wir haben dieses Haus ist 2022 erbaut und wir hatten dieses Mal echt viele Ansprüche. Die Unterkunft sollte mit Hund bereisbar sein. Sie sollte einen Whirlpool haben, sie sollte eine Sauna haben und sie sollte einen Kamin haben.
Dekadent, Familie Pohl. Dekadent, Familie Pohl.
Das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, das sind die Kriterien, die dieses Mal passen müssen. Und für uns geht es jetzt in einen Vorort von Helsinki. Wir fahren von Travemünde mit der Fähre nach Helsinki. Der Hund darf mit. Es ist quasi wie eine Mini-Kreuzfahrt, weil die Fährfahrt ist schon richtig lang.
Wie lange seid ihr unterwegs?
Ach, das willst du gar nicht wissen. Über 24 Stunden.
Aber Familie Pohl, ihr habt diesmal schon eine Kabine mit Bett, ja?
Wir hatten auch, als wir aus Schweden zurückgefahren sind, eine Kabine mit Bett.
Ja, aber das war ja nur über den Tag.
Also das, ja, ich habe alles umgesetzt. Ich habe gebucht. WLAN-Pakete für 4 Personen. Ich habe gebucht 2 Kabinen, jeweils 2 Personen mit Meerblick.
Oh, also jetzt wird, ich verstehe.
Also ihr habt das volle Programm gegeben. Und das Schöne ist, wir fahren von hier nach Travemünde. Da haben sich mal wieder meine Rechenkünste auch bewiesen, aber das ist eine andere Thematik, weil wir fahren an einem ganz anderen Tag los, als ich eigentlich losfahren wollte.
Okay.
Weil die Fähre nachts um 2 Uhr losfährt. Ihr könnt euch vorstellen, was ich für einen Denkfehler hatte. Wann ist nachts um 2 bei einem Tag? Im Prinzip in der Nacht davor. Ja, aber gut, das ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Da hat man wieder was, wo alle herzhaft drüber lachen können, weil ich es nicht gepeilt habe. Ja, wir haben das jetzt alles wunderbar eingetütet. Das wird jetzt fantastisch. Die Leute, die zu uns kommen, freuen sich sehr. Die kriegen Weihnachtsbaum hingestellt. Alles überhaupt kein Ding. Aber was ich damit sagen will, nur weil man viele Punkte hat, heißt das nicht, dass man die immer garantiert loswerden wird. Ja. Manchmal verändern solche Plattformen auch ihre Sachen. Also vor den Punkten gab es den sogenannten Balloon.
Ja.
Der ist zu vergleichen mit einem Globe. Da musst du mit deinem Gegenüber dir vereinbaren, wie viel ist denn der Ballon oder die Weltkugel wert? Sind das 4 Nächte? Sind es 4 Wochen? Und das ist auf einmal verändert worden in die Punkte. Ich habe unseren einzigen Ballon, den wir jemals hatten, verschenkt. Ich habe keine Ahnung, was mit den Leuten war, die noch 5 hatten. Ob die dann in Gegenwert von, was weiß ich, 500 Punkte pro Ballon umgetauscht worden oder was damit passiert ist. Was ich damit sagen will, es gibt keine Garantie.
Ja.
Wenn diese Haustauschplattform morgen beschließt, sie machen jetzt nur noch kommerzielle Vermietung von Ferienunterkünften, können wir es auch nicht ändern.
Ja.
Dann müssen wir uns halt zur nächsten Haustauschplattform weiter
Ja, wenn man da keine Punkte jetzt, keine Tausende von Punkten auf der Uhr hat, tut es ja auch nicht weh, geht mal halt auf eine andere
Nur Plattform. Wenn du deine früher als Ferien- oder Kurzzeitvermietung genutzte Immobilie jetzt 365 Tage im Jahr die Uhr laufen lässt und jeden Punkt, den du kriegen kannst, mitnehmen, dann kann man sich ja errechnen, selbst wenn du nur 100 Punkte pro Nacht kriegst, was da für Summen anlaufen über die Zeit. Also es gibt immer Veränderungen, es gibt jetzt ein neues Konzept, das wir immer versuchen, allen schmackhaft zu machen. Früher gab es mal die Gold Membership, kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, die hat 500 Euro gekostet statt 140.
Ich habe keine Ahnung, ich war nie in diesem erlesenen Club. Ich habe mir Häuser bewundert.
Und jetzt gibt es ja aber dann auch sowas, gibt es noch eine Nummer höher. Ich glaube, das kostet 1.000 Euro im Jahr. Da darfst du dann deine Gästepunkte auch ganz stark erhöhen. Das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Das muss ja dann aber auch jemanden geben. Also wenn dann 420 Euro die Nacht kostet, sage ich jetzt mal. Das musst du ja erstmal erwirtschaften und zusammenbekommen. Wir haben beide um die 200, 250 Punkte fürs ganze Haus pro Nacht. Wir sind ja immer hier vor Ort. Also es kann ja wirklich nur jemand gegen Punkte kommen.
Ja.
Wenn wir mal wo sind, wo wir selber Punkte gegeben haben oder wie ihr jetzt die Woche in Istanbul, hätte ich fast gesagt, in Lissabon, dann kann jemand kommen für Punkte und dann musst du jemanden finden, der dann auch Zeit hat und zu dir will.
Ja.
Also das ist alles nicht in Stein gemeißelt und sollte man auch, denke ich, immer mit einem gewissen Pragmatismus betrachten. Und wenn man das ganz normal betreibt, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man jemals Probleme mit welcher Behörde auch immer bekommt, weil dann kommen halt wirklich Freunde zu Besuch. Aber 300 Tage im Jahr Freunde zu Besuch, wenn du nie zu Hause bist,
ja.
Ich glaube, das kann man schwer erklären.
Ja, und kommt ja auch immer darauf an, auch das hattest du ja in der Folge mit gesagt, wenn ein Vermieter nur nach einem Grund sucht, um endlich den Mietvertrag auflösen zu können, aus welchen Gründen auch immer, also aus welchen tatsächlichen Gründen auch immer, dann ist das natürlich schon ein Punkt, ne?
Ja. Auf der anderen Seite, ich erlebe das gerade bei einer Bekannten, die zu Recht eine Mieterhöhung, die der Neubesitzer der Wohnung einfach mal so in den Raum gestellt hat, nicht akzeptiert hat und sich da rechtliche Unterstützung gesucht hat und der aber nicht gewillt war, die Nachweise zu erbringen, zu denen er rechtlich verpflichtet gewesen wäre, der hat da jetzt mal einfach eine Eigenbedarfskündigung draus gemacht. Also es ist nichts garantiert. Und auch wenn du dich noch so korrekt versuchst zu verhalten mit deiner 500 Euro Kaltmietwohnung am Prenzlauer Berg, wenn irgendeiner was Doofes will, dann, das ist ja, denke ich, auch in dieser Lissabon-Reportage ganz deutlich geworden, mit was für unschönen Methoden da teilweise gearbeitet wird. Und wenn es nur ist, dass du irgendwann keine Lust mehr hast auf die bösartigen Briefe, die dir ins Haus flattern.
Also in dem Fall war es tatsächlich schon nochmal einen ganzen Zacken schärfer. Da wurde halt.
Denke ich mir, aber ich sag nur, also genügend Drohbriefe können auch irgendwann ihr Ziel erreichen.
Und die Frage ist ja auch immer, welche Art und Weise dann vielleicht das Haus renoviert wird, dort war es, dass dann halt einfach mal das Dach abgedeckt wurde. Ja? Also ich meine, das ist halt auch, ich sag mal, man hat halt in Deutschland auch als Mieter ja durchaus auch gewisse Rechte, ne, und auch einen gewissen Schutz, mehr oder weniger, ne, wollen wir gar nicht zum Thema machen, aber die Frage ist ja immer, wie ist das dann in anderen Ländern, ne? Aber gut, auch das ist nicht unser Thema. Ich denke, das war jetzt auch mal ganz gut, das mal von der Seite mal mit zu beleuchten, das Thema Tourismus, der Ausverkauf der Städte. Ja, auch das gehört zum Reisen mit dazu und es ist ja auch nie verkehrt, ja, mal die Augen ein bisschen, ja, weiter schweifen zu lassen und sich auch damit mal, ja, zu beschäftigen, was denn da eigentlich auch dahinter steht, wenn wir verreisen, wenn wir über gewisse Plattformen, die auch wir nutzen, unseren Urlaub buchen. Da ist eben einfach nicht immer alles Gold, was glänzt. Und auch das gehört halt, ja, leider mit dazu. Das wäre jetzt quasi mein Fazit aus dieser Folge. Liebe Nina, möchtest du noch was hinzufügen?
Ich glaube, es gibt kaum eine Art, wie soll ich das formulieren, umweltfreundlicher zu reisen als ein wirklicher Haustausch. Das ist einfach... Die Plattform, bei der wir beide Mitglied sind, hat letztes Jahr ja nicht umsonst da auch einen Preis gewonnen. Und das ist einfach wirklich Fakt. Nur alles immer bis zu einem gewissen vernünftigen Maß. Und das ist das, was wir versucht haben, euch in dieser Folge auch mitzugeben, da das im Blick zu haben. Ich glaube nicht, dass vor 10 Jahren oder wann die große Plattform mit der Vermietung von Privatzimmern und privaten Wohnungen angefangen hat, da Lieschen Müller drüber nachgedacht hat, dass das Finanzamt vielleicht irgendwann von ihr Geld haben möchte, wenn sie jede Woche 3-mal das nicht genutzte Kinderzimmer vermietet. Und so schadet es ja nie, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, sich zu überlegen, wie kann ich einen vernünftigen Umgang mit Dingen einfach haben. Und das ist beim Reisen und beim Wohnen und beim Vermieten auf jeden Fall nicht verkehrt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Anhören auch der nächsten Folge und wir freuen uns auf euch.
Macht's gut, tschüss!